So, das war natürlich unser Problem, weil auf der einen Seite konnten wir den Hochschulen nicht sagen, wir haben schon ganz viele Besucher. Was muss passieren, ja, dass so ein junges Mädchen unter einem Baum liegt?
Nichts ist umsonst. Die müssen ja Geld verdienen. Die verdienen damit, dass du die Daten rausholst.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Ja Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Chianti und Riesling, Folge 5 heute. Mein Name ist Paula Vorbeck und mir gegenüber sitzt wie immer mein bester Freund Carmine Siena, auch genannt Mino. Mino, wie geht's dir heute?
Ja, vielen lieben Dank, Paula. Mir geht es sehr gut, bin auch wieder schön fit. Wie geht's denn dir? Bist du auch gut drauf?
Ich bin gut drauf, bisschen erkältet. Geht ja gerade so ein bisschen auch rum, glaube ich, aber ich fühle mich gut. Wundervoller Samstag.
Das ist super. Ja, es ist ein wundervoller Samstag, weil wir beide uns endlich wieder unterhalten dürfen. Und da freut man sich doch immer wieder drauf. Und ja, heute geht es natürlich auch wieder etwas weiter im Thema bezüglich unserer Gründung der Firma generell. Das letzte Thema war ja gewesen, dass man quasi durch diese ganzen Förderprogramme durchgehen kann oder sollte im besten Fall eben, um so ein bisschen an seinem MVP zu arbeiten. Das Thema heute ist aber dann eben die ersten operativen Schritte am Markt. Das heißt, man hat eben sein Produkt in irgendeiner Form schon mal da, ob das jetzt ein MVP ist oder ein fertiges Produkt. Und dann muss man ja irgendwie loslegen. Und von daher würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los, Paula.
Was ist das heutige Thema?
Wir erzählen euch nochmal ganz kurz davon, wie unser Weg quasi war von der Ideenfindung bis hin zur Gründung dann zum operativen Start. Und was dann am Anfang vor allem so unsere größten Learnings waren und auch vielleicht Fehler, die wir gemacht haben, die ihr vielleicht vermeiden könnt. Ja. Also wir hatten euch ja von unseren Accelerator-Programmen und verschiedenen Förderprogrammen letztes Mal erzählt, die uns auch gerade in dieser Anfangsphase enorm geholfen hatten und weitergebracht haben. Und jetzt sind wir quasi an dem Punkt dann angekommen, wo wir eigentlich sagen könnten, okay, wir sind startklar und haben dann angefangen, eigentlich mal direkt mit unseren Kunden zu sprechen. Ja, wie ihr wisst, unsere Kunden, die privaten Hochschulen, denen wir den Bewerbungsprozess erleichtern möchten in Form von Datenabgleich und Checking von den ganzen Bewerberdaten, haben wir quasi angefangen, mit denen mal das Produkt zu besprechen und Schritt für Schritt zu gucken, wo liegen vielleicht noch mehr Pain Points, ja, wo können wir vielleicht noch mehr unterstützen, wo ist unser Produkt auch noch nicht ausgereift, ja, das muss man, das kann ich auch vielleicht als größtes Learning direkt von Anfang an mal mitgeben, immer mit euren Kunden sprechen, bevor ihr an den Markt geht und anfangt, euer Produkt verkaufen zu wollen, ja, mit den Kunden sprechen und versuchen herauszufinden, was tatsächlich Market Need ist. Ja, also was brauchen die Kunden wirklich? Weil was man sich vielleicht selber vorstellt am Anfang, entspricht vielleicht nicht zu 100% dann am Ende der Realität. Und um den Markt richtig zu verstehen, muss man einfach mit den Kunden sprechen. Gesagt, getan, wir haben uns mit unserer Alma Mater, CBS International Business School, zusammengesetzt und haben ja den Bewerbungsprozess besprochen. Wir haben die Verarbeitung vor allem ausländischer Bewerber besprochen, was muss da alles integriert werden, um die Prüfung quasi reibungslos abwickeln zu können. Mhm. Wo liegt der größte Zeitverlust? Wo liegt der größte Kostenaufwand? Auf all diese Punkte haben wir quasi evaluiert und uns so ein bisschen dann auch ein Konzept überlegt, wie man das bei uns umsetzen kann. Und ja, haben dann eigentlich gemerkt, dass wir nach 2, 3 Verbesserungen relativ gut dastanden, sage ich mal. Ja, also man muss ja auch dazu sagen, die Entwicklung des MVPs ist immer, ja, man guckt, dass man so weit wie möglich kommt, aber natürlich ist das noch nicht das perfekte Produkt. Ja, es ist noch nicht, wie wir zum Beispiel jetzt, wenn wir uns vergleichen mit heute, wie viel mehr Tools wir noch eingebaut haben, wie viel optimiert das Ganze auch technisch noch ist, gerade von dir, das ist ja nicht zu vergleichen. Ja, und deswegen war es ganz wichtig, dass wir am Anfang gesagt haben, okay, wir fokussieren uns auf diese Kernfunktionen, die auf jeden Fall funktionieren müssen und gehen dann einfach mal an den Start. So. Aber wir hatten natürlich das gute Gefühl, weil wir wussten, ein Pilotkunde hat uns im Hintergrund betreut und die Angaben und die Funktionen, die wir eingebaut haben, stimmen soweit.
Ja.
So, und der große Vorteil war, wir haben dann auch direkt den ersten Vertragsabschluss bekommen. Ja, also wir haben quasi den Markteintritt mit unserer Hochschule zusammen durchführen können, haben den ersten Vertrag unterschreiben können, haben auch die ersten Verhandlungen mal führen können, um mal zu lernen, wie unsere Kundengruppe überhaupt spricht, wie sie denkt, wie sie agiert. Ich hatte das ja, oder wir hatten das ja in der ersten Folge auch so ein bisschen erklärt, wer für was zuständig ist. Und ich bin ja gerade diejenige, die die Ansprache der Hochschule übernimmt. Mhm. Und ich kann sagen, was ich über die Jahre so gelernt habe, gerade im Sales, im Verkauf, in der Sprache, vom Bildungsmarkt, von den Hochschulen an sich. Also da können wir eigentlich mal eine eigene Folge drüber machen, weil wie ich angefangen habe, damals mit den Hochschulen zu sprechen, im Gegensatz zu heute, sind Welten. Ja? Also ich habe so viel Fehler gemacht damals und konnte so viel mich entwickeln, auch in der Ansprache, im Verkauf, im Dranbleiben. Ja? Und ich glaube, das wäre mal ganz witzig, das so ein bisschen zu erzählen, weil damals war das, also wenn man heute zurückkommt, war es wirklich peinlich.
Aber das ist ja auch was ganz Normales, ne? Ich meine, man lernt ja dann in dem Fall tatsächlich by doing, ne? Also Entrepreneurship, Gründertum ist ja letztendlich so eine richtige Learning-by-Doing-Sache, weil im seltensten Fall kommst du ja wirklich jetzt irgendwie als Key-Account-Manager mit 20 Jahren Sales-Erfahrung dann in den Bereich, dass du dann doch deine eigene Firma gründest. Das gibt's auch, ja, aber in der Regel machst du das ja eher so, ich sag mal, in unserem Alter aus der Uni raus oder kurz nach der Uni mit ein bisschen Berufserfahrung, aber sicherlich nicht mit der Erfahrung eines Sales-Managers oder Marketing-Managers oder sonst irgendwas, HR-Manager. Das heißt, alles, was man macht, ist ja letztendlich dann eine Erfahrungssache. Ne?
Richtig. Aber man muss schon auch dazu sagen, wir standen ja dann da nach diesen ersten Gesprächen und haben uns natürlich gefreut, dass wir unsere ersten Kunden gewonnen haben. Mhm. Aber wir hatten das Problem, dass wir ein Plattformmodell gebaut haben. Das heißt, einen Marktplatz geschaffen haben für Studienbewerbung. Und ein Marktplatz oder eine Plattform funktioniert nur, wenn zwei Seiten mitmachen. Mhm. Und zwar das Angebot muss da sein und die Nachfrage muss da sein. Das eine ist quasi abhängig vom anderen.
Genau.
Ja, das ist das berühmte Henne-Ei-Problem. Was muss zuerst da sein? Und das war bei uns am Anfang schon der Painpoint, beziehungsweise war eigentlich bis letztes Jahr noch der große Painpoint. Mhm. Ja. Also wir mussten gucken, dass wir so viel wie möglich Studienangebot auf die Plattform bekommen, damit so viel wie möglich Studieninteressenten auch ihr Angebot finden und sich dann auch bewerben können. Ja. Aber es bringt einfach nichts, wenn man zwei, drei Hochschulen nur auf der Plattform hat. Und ja, die Leute, die dann auf die Plattform wirklich kommen, um sich zu orientieren erstmal, haben natürlich dann nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit, den passenden Studiengang für sich zu finden. So, das war natürlich unser Problem, weil auf der einen Seite konnten wir den Hochschulen nicht sagen, wir haben schon ganz viele Besucher, die kamen nicht, weil noch keine Hochschulen drauf waren. Und auf der anderen Seite konnten wir den Besuchern aber auch nicht so viel Studienangebot zeigen. Ja. Also wirklich ein krasses Henne-Ei-Problem. Und das mal zu lernen und da auch dann mit umgehen zu können, war, glaube ich, für uns auch ganz wichtig. Ja. Deswegen haben wir uns ja auch entschieden, unser Geschäftsmodell so zu kreieren, dass unsere Kunden, die Hochschulen, vorerst nichts zu verlieren haben. Ja, also, dass sie quasi kostenlos bei uns mitmachen können, keinerlei Risiko haben, keinerlei Verlust haben, sondern quasi ihren Online-Auftritt bei uns haben können, ihre Gestaltung der Profile auch komplett kostenlos haben können und dafür dann mit einem Provisionsmodell versuchen, so viel wie möglich Studieninteressierte auf die Plattform zu kriegen, Abschlüsse zu erzielen und dadurch Geld zu verdienen. Genau. So, das ist auch immer noch unser Ansatz, klar, aber es war halt am Anfang so wichtig, irgendwie mal einen Schritt in den Markt zu bekommen oder einen Schritt reinzumachen in den Markt. Genau. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, es ist halt nicht so, wie man vielleicht aus traumhaften Gründergeschichten kennt, dass man in den Markt eintritt und zwei Wochen später Millionär ist. So funktioniert das nicht, sondern der Anfang ist immer schwer, ja, bei jedem, würde ich auch sagen. Und es ist auch so, dass sich dann auch gerade am Anfang noch ganz viel ändert. Man überlegt sich auch nochmal, passt das mit dem Geschäftsmodell, passt das mit dem Auftritt? Wie fange ich überhaupt an? Wie erreiche ich denn jetzt auch meine Leute? Wie kriege ich eine Stimme? Wie baue ich eine Marke auf? Ja, wie komme ich da raus in die Welt und kann zeigen, was wir gebaut haben? Und haben natürlich die ersten Anfänge im Marketing gestartet. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie wir da angefangen haben.
Ja, selbstverständlich. Also bei uns ist ja der große Fall eben, dass nicht beide Seiten monetarisiert werden. Ja, wir haben bei uns einen ganz strikten Unterschied ja zwischen Kunden und Nutzern, wo die Kunden letztendlich die Hochschulen sind, weil von denen bekommen wir am Ende auch Geld, und zwar pro Einschreibung. Das ist ja das, was du gerade eben angesprochen hast, die Commission, die dann anfällt entsprechend. Aber auf der anderen Seite eben die Nutzer. Und die Nutzer muss man in irgendeiner Form eben bespielen, um sie auf die Plattform zu bekommen. Natürlich ist auf der einen Seite die Plattform nur dann relevant, wie du gesagt hast, wenn ein großes Studienangebot da ist, was es natürlich zu Beginn dann auch sehr schwer macht, jemanden davon zu überzeugen, überhaupt erstmal auf die Webseite zu kommen. Klar, man kann dann damit werben, hier die erste Plattform, auf der du dein Traumstudium quasi findest und dich direkt bewerben kannst. Aber wenn der Nutzer dann am Ende eben auf der Plattform landet und da ist dann eben nur eine Hochschule, dann muss schon irgendwie man sehr viel Glück haben, dass gerade diese Hochschule mit diesen Studiengängen dann für diesen Nutzer eben relevant ist. Nevertheless, irgendwie muss man ja versuchen, die Leute zu bekommen. Das ist natürlich besonders schwer, wenn man so gut wie kein Budget hat. Wir hatten dann noch ein klein bisschen Budget über gehabt, beispielsweise über das Access Gründerstipendium. Da hatten wir ja letztes Mal drüber geredet. Da gibt es ja diesen Punkt Sachkosten. Davon haben wir auch Marketingausgaben dann eben bezahlt und haben uns dann jetzt zu Beginn erstmal so ein bisschen, weil die Zielgruppe natürlich sehr jung ist auch, ne, gerade für die Bacheloranden, uns auf Social Media Marketing dann erstmal fokussiert gehabt. Hat mal geguckt, okay, wie können wir mit Facebook, mit Instagram eben je nach Zielgruppe die Leute entsprechend adressieren und die dann eben, ich sag mal, heiß darauf machen, sich Compounder zumindest mal anzuschauen. Weil da ging es im ersten Schritt ja wirklich erstmal darum, so ein bisschen im Marketing spricht man das Awareness zu schaffen, also Bekanntheit, Markenbekanntheit aufzubauen, den Leuten erstmal zu erzählen, ja hallo, wir sind da, uns gibt's, weil das ist natürlich eine super schwierige Sache. Du kommst in den Markt rein, keiner kennt dich, ist doch auch kein Wunder, dass dann keiner auf deine Plattform kommt. Die geben ja nicht aus Versehen compounder.eu ein und landen dann bei uns, sondern müssen ja irgendwie da drauf kommen.
Ja, das ist übrigens immer so, auch wenn ihr ein Produkt baut. Also wir bauen ja einen Service, ja, wir bieten ja kein tangible Product an, das man irgendwie anfassen kann und gut vermarkten kann, sondern einen Service, aber das ist in jeglicher Richtung dasselbe. Auch wenn ihr, weiß ich nicht, einen neuen super Proteinriegel erfunden habt, auch den erstmal an den Mann zu bringen, ist immer schwer. Deswegen am Anfang nie aufgeben.
Absolut, absolut, da hast du absolut recht. Ja. Und wir haben es dann, wie gesagt, so ein bisschen versucht, haben auch Geld reingesteckt in Search Engine Marketing, also Suchmaschinenmarketing. Das kennt ihr ja bestimmt, wenn ihr irgendwie bei Google irgendeinen Begriff eingibt, dann die ersten drei Ergebnisse oben werden ja immer auch als Anzeige markiert. Da haben wir eben versucht, dass man so ein bisschen, wenn man sich halt für ein Privatstudium interessiert, wir fokussieren uns ja auf den privaten Markt, dass man da dann eben mit auftaucht und so ein bisschen auch da wieder dafür sorgt, den Namen Compounder eben bekannt zu machen. Aber wie gesagt, das ist super, super schwierig, wenn man kein ordentliches Budget hat. Und wir hatten damals kein ordentliches Budget, vielleicht ein paar hundert Euro für das gesamte Jahr. Ne? Und das ist nichts. Also da muss man schon auch entsprechend Geld reinbuttern, um dann einen entsprechenden Return on Advertising Spending zu haben. Ne? Also, dass man dann am Ende sagen kann, keine Ahnung, man gibt einen Euro aus und dafür bekommt man so und so viel Geld rein. Das ist auch in den meisten Fällen, gerade bei einem Technologieprodukt so, dass man über Jahre hinweg überhaupt gar nicht lukrativ ist, was das angeht. Weil man die Leute halt wirklich erst, also man muss erstmal so eine kritische Masse erzeugen an Traffic auf der Seite, also an Leuten, die die Seite täglich, monatlich, jährlich besuchen, um dann eben dafür zu sorgen, dass die Leute dann eben auf der Webseite auch was machen.
Genau,
und wie Paula, du ja auch schön gesagt hast, mit dem Henne-Ei-Problem ist das dann halt auch schwierig, weil man bekommt die Hochschulen ja auch nur, wenn man ihnen eben entsprechend Zahlen vorlegen kann oder zumindest irgendwie einen Trend zeigen kann. Ich denke mal, du hast auch sicherlich selbst, wie du gerade über die Ansprache mit den Hochschulen ja gesprochen hast, selbst gemerkt, dass die Ansprache mit unserer Alma Mater ja eine komplett andere war, weil das ist unsere eigene Hochschule gewesen. Wir waren ja stolz darauf, dass wir quasi jetzt ein schönes Gründerteam nochmal so ein bisschen zeigen können. Wir waren ja auch irgendwie eine der Ersten, nicht die Ersten, aber eine der Ersten, die das Access-Gründerstipendium über die CBS dann auch bekommen haben. Dann ist das ja nochmal ein bisschen was anderes.
Klar, also dass man die anderen Hochschulen dann kalt akquirieren muss, das heißt einfach mal E-Mails rausschicken, anrufen, ja, und versuchen, die Hochschulen zu überzeugen, ist klar, dass da auch die Ansprache ganz anders ist. Ich würde sagen, gerade was das Vertriebsthema angeht, aber auch das Marketingthema, da machen wir nochmal eine eigene Folge drüber, weil ich glaube, das ist extrem interessant, ja, dass man auch nochmal in die verschiedenen Marketing-Channel richtig reingeht, dass wir vielleicht über unsere Internationalisierungsstrategie auch sprechen, wie wir da agieren, weil, wie du gesagt hast, wir haben nicht viel Budget, wie erreicht man denn jetzt Leute aus anderen Ländern? Ja? Also das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend für die Leute. Vor allem Marketing und Vertrieb haben zwar super unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen, arbeiten aber eigentlich Hand in Hand. Das ist auch ganz interessant. Ja, das sind zwar zwei verschiedene Departments, aber total voneinander abhängig. Ich würde einfach mal vorschlagen, da machen wir auf jeden Fall eine Folge.
Definitiv.
Nicht in Lanz und Brecht-Manier, dass wir es jetzt einfach ankündigen und nicht machen. Wir werden es auf jeden Fall machen, keine Sorge.
oh, Seitenhieb auf Markus.
Aber genau, Ich halte das für auf jeden Fall für sehr sinnvoll.
Definitiv.
Aber die große Frage ist halt am Anfang für jeden. Ja? Wie überzeuge ich Menschen von meiner Arbeit, von meinem Produkt, von meinem Service, ohne Proof of Concept, also ohne etwas vorweisen zu können, ohne zu zeigen können, es funktioniert. Also die ersten sind immer die wichtigsten. So. Ja. Und ich sage dann immer, um das zu erreichen, musst du quasi deinen Markt segmentieren, du musst ihn aufteilen in die absoluten Neinsager, ja, die auf jeden Fall am Anfang bei sowas nicht dabei sind, die sagen, macht erstmal, ich gucke mir das erstmal an, gab es bei uns zu Genüge, gibt es heute sogar noch. Mhm. Dann gibt es die, die sagen, vielleicht, ich gucke, weiß noch nicht, ja, also haben sie da mir vielleicht noch ein paar Zahlen, die sie mir zuschicken können, das sind die. Und dann gibt es aber die Pioniere, die Vorreiter, die sagen, ich finde es super, ich unterstütze junge Gründerteams, ich unterstütze die Technologie, ich will mein Unternehmen, ja, auch Hochschulen, private Hochschulen sind Unternehmen, digitalisieren und voranbringen. Ich bin Vorzeige Hochschule, was Innovation angeht. Ich mache damit. So. Und genau diese Leute und diese Firmen gibt es in jedem Markt. Die muss man finden.
Absolut.
Und dann 3, 4 sich ins Portfolio holen, überzeugen und dann damit arbeiten. So, und dann muss es natürlich funktionieren. Dann muss es auch auf der anderen Seite funktionieren, bei der Nutzern. Und das mussten wir auch schmerzhaft lernen. Das ist keine Erkenntnis, die man von Anfang an hat. Das muss man ausprobieren. Man muss mit Rückschlägen extrem gut zurechtkommen können, weil man bekommt mehr Nein und was soll das und hör doch auf damit zu hören als cool, machen wir und wir sind dabei. Aber das ist das Leben eines Gründers, ja, und einer Absolut. Gründerin natürlich. Also man muss mit schlechten Nachrichten gut umgehen können, sage ich mal.
Ja, ja, vor allem in dem Markt, in dem wir ja auch agieren, auch wenn das der private Markt noch ein bisschen offener ist als der öffentliche Markt, agieren wir aber trotzdem, ich sag mal, in den Zahnrädern der Institution. Und die Mühlen in diesem Bereich, die mahlen deutlich langsamer. Und dann muss man halt eben auch auf der einen Seite Contenance haben und einen großen, großen Batzen an Geduld, um sich da durchzubeißen. Weil wie du sagst, ne, wir wissen, wir haben da einige Neinsager mit dabei. Wir haben auch mit diesen Neinsagern schon geredet. Manche der Neinsager sind jetzt nach 1,5 Jahren so langsam gekommen und wollen wieder reden. Aber wie du sagst, andere Bereiche des Marktes sind eben dann auch so offen, dass sie von Anfang an eben einsteigen. Und das muss man analysieren. Du hast ja eben ja schon so ein bisschen über Market Research quasi gesprochen, also Marktforschung. Ich sage das auch meinen Marketingstudies immer. Man kann nicht einfach von sich aus denken, man hat das Produkt und den Service und dann wirft man ihn in den Markt und wundert sich auf einmal, warum kein Schwein das quasi nutzen möchte. Das funktioniert so nicht. Ja, man muss seine Zielgruppe verstehen. Das heißt, man muss so ein bisschen hingehen und mit den Leuten reden, sozusagen, und erfahren, was die wollen, herausfinden, wo der Painpoint wirklich ist, damit man das eben auch wirklich irgendwie lösen kann. Weil wenn man an diesem Problem, das der Markt hat, von dem man dann vielleicht doch nicht weiß, dass es das gibt oder man ein anderes annimmt, wenn man das vorbei und dran rum entwickelt und ein Produkt auf den Markt wirft, dann ist ja das Problem nicht gelöst. Und dann will es auch keiner kaufen.
Und in diesem Stadium befinden wir uns heute noch. Wir sind heute noch dabei, unseren Markt gut zu verstehen, einzelne Zielgruppen nochmal richtig zu identifizieren und zu sagen, die sollten wir so und so bespielen, die brauchen die und die Ansprache. Also das ist ein Never-Ending-Learning-Prozess, ja? Sondern das geht immer weiter, man entwickelt sich auch weiter. Bei uns ist das nochmal speziell, weil unser Markt sich auch ständig selbst weiterentwickelt. Das heißt, es ist nicht einmal definiert und dann kann man damit arbeiten, sondern jedes Jahr muss aufs Neue geguckt werden, wie erreiche ich die Leute dieses Jahr. Aber das ist ein Prozess, der auch quasi in sich immer besser wird. Ja? Also man versteht auch immer mehr, wie ich mit Veränderungen umgehen kann und wie ich dann quasi mich anpassen kann, so schnell wie möglich und so effizient wie möglich, so kosteneffizient wie möglich. Und das ist ein Prozess, der auch uns noch mehrere Jahre natürlich hoffentlich beschäftigen wird und wir da auch immer besser werden. Deswegen gebt da auf gar keinen Fall auf, wenn es am Anfang noch nicht so läuft. Ja. Was ich auch sagen kann, gerade nochmal in Vertriebsrichtung, also wie gesagt, ihr werdet die ersten Kunden anrufen, ihr werdet sie anschreiben und ihr werdet quasi fast schon beschimpft, was es soll und was ihr denkt, wer ihr seid. Ja, und dann werdet ihr natürlich völlige Überzeugung hinter eurem Produkt stehen und sagen, wir sind die Besten, wir können das am besten, das müsst ihr immer tun, das ist ganz wichtig.
Ja.
Und dann wird euch aber die gegenüberliegende Seite erstmal sagen, was ihr noch nicht könnt. So. Ja. Und das ist aber auch nicht schlimm, das ist perfekt, weil dann könnt ihr euch das aufschreiben, ihr könnt euch zusammensetzen und sagen, passt auf, wir müssen das und das und das integrieren, wir müssen das und das und das wenigstens in unserer Ansprache auf jeden Fall erwähnen. Ja. Und beim nächsten Kunden sagt ihr dann wieder, ihr seid die Besten, aber mit den Punkten, die euch ja. der erste Kunde vielleicht gesagt hat, die ihr noch nicht habt. So.
Absolut.
Und dann kommt der wieder an und sagt, ja, okay, das klingt schon mal ganz gut, aber da fehlt noch das und das und das. So, dann ist jeder Kunde natürlich unterschiedlich, dann ist jedes System unterschiedlich. Jeder hat eigene Bedürfnisse, Ansprüche, Kostenvorstellungen und so weiter und so fort. Thema Pricing hatten wir auch schon mal angesprochen, wollen wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Ist am Anfang natürlich auch total schwammig, wie viel verlange ich von meinen Kunden eigentlich? Was ist angemessen? Zahlt jeder Kunde dasselbe? Macht man das nach Größe? Macht man das nach Einkommen der eigentlichen Firma auf der anderen Seite? Oder habe ich quasi ein Modell, das quasi für jeden gleich teuer ist? Ja? Und das sind Punkte, die kann man von Anfang an gar nicht beantworten. Das geht nur, wenn man den Markt kennenlernt, im Laufe der Zeit. So. Und deshalb dürft ihr da auf gar keinen Fall irgendwie zu schnell aufgeben und sagen, okay, irgendwie funktioniert das nicht, irgendwie springen die Kunden nicht an. Das kann tausende von Gründen haben. Das kann zu hoher Preis sein, das kann zu niedriger Preis sein. Ja, zu niedriger Preis ist nicht zu unterschätzen. Ja, niedrige Preise heißt auch für die Leute immer, okay, vielleicht ist da nicht so eine hohe Qualität hinter. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum eure Kunden euch sagen, mache ich nicht mit.
Absolut.
Möchte ich nicht, kaufe ich nicht, ja. Und das ist ein knallhartes Geschäft, sage ich mal, weil es ist ein brutal ehrliches Geschäft. Ja? Das beste Feedback ist quasi ein Kauf und dann auch ein wiederkehrender Kauf, sage ich mal. Aber wenn halt nichts passiert, dann ist das auch ein Feedback. Dann heißt das auch, okay, ihr habt halt den optimalen Product-Market-Fit noch nicht erreicht. Ja? Dann müsst ihr weitersprechen, ihr müsst weiterforschen, ihr müsst den Markt noch besser verstehen und euer Produkt dann auch anpassen. Das ist ganz wichtig, dass nicht nur ihr als Gründer und Gründerinnen, sondern auch das Produkt extrem anpassbar sind. Ja? Ich glaube, das war auch bei uns am Anfang so ein bisschen das Problem, dass wir halt auch gedacht haben, wir wären die Größten und unser Produkt ist das Beste, was es gibt. Und wenn die Hochschulen das nicht wollen, dann sind sie selber schuld, so in der Art und Weise. Ne? Und da sind wir aber relativ schnell davon weggekommen, dass das so nicht funktioniert, sondern dass wir uns anpassen müssen und vor allem auch in der Ansprache besser werden müssen. So. Und ich glaube, wir haben heute 17 unterschriebene Verträge. Wir sind jetzt dabei, den 18. zu unterschreiben. Und die Geschwindigkeit der Verträge, die wir unterschreiben, ist natürlich auch deutlich schneller geworden. Wir sind nicht mehr dabei, Kunden in mehreren Monaten zu akquirieren, sondern jetzt nur noch in mehreren Wochen. Aber das ist ein Riesenprozess. Also wir sind ja auch schon wirklich lang dabei. Ja? Also das ist jetzt seit letztem Jahr Januar. Sind wir operativ am Markt. Das heißt, den Punkt, den wir euch gerade beschreiben, der ist jetzt schon über ein Jahr her.
Ja.
Und trotzdem sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir lehnen uns zurück und es läuft schon alleine. Das wird sowieso noch viel länger dauern. Ja? Mhm. Aber dieses erste Jahr ist brutal anstrengend, brutal schwierig und ihr werdet super viele Rückschläge haben. So. Mhm. Aber trotzdem könnt ihr am Ende extrem erfolgreich sein.
Absolut. Ja, ich glaube, du hast da was Wichtiges gesagt. Diese Flexibilität am Anfang, die sollte man nicht unterschätzen. Flexibilität in jeglichem Bereich, weil klar, man setzt einen Preis an beispielsweise. Wir hatten das jetzt ja auch schon mehrmals gehabt, dass wir dann irgendwie oder dass du nach einem Gespräch dann uns dann informiert hast, ja, eigentlich sind sie interessiert an dem Produkt, ja, und an uns, finden uns klasse, aber da muss man noch irgendwie was am Preis machen. Wollen wir das eingehen? Die haben den und den Vorschlag gemacht und der, keine Ahnung, deviiert so krass von der Vorstellung, die wir eigentlich haben, dass es eigentlich in Anführungszeichen für uns ein Verlustgeschäft wäre. Aber jetzt hätte das natürlich nochmal wieder so einen Faktor nach außen hin, wenn man das macht, ja. Dann ist das so eine Frage, ja. Geht man dann eher, es ist ja letztendlich dann trotzdem kein Verlustgeschäft, ja. Aber geht man eher dann den Weg und sagt, ja gut, dann sind wir halt jetzt vielleicht sogar zumindest einfach nur für das erste Jahr so flexibel und bieten eine viel bessere Kondition für unseren Partner dann an und können dann aber wiederum sagen, hier, wir haben eine mehr. Und die könnte jetzt relevant und interessant für unsere Nutzer sein. Oder beharrt man einfach stur und starr darauf, nein, 10% und wenn ihr das nicht nimmt, dann habt ihr halt Pech.
Genau.
Also das ist super wichtig. Also Flexibilität da, Flexibilität, wie du sagst, in Produkten, je nachdem, was es halt eben ist. Also ich meine, auch bei einem Tangible-Produkt, auch bei einem Müsli-Riegel oder Proteinbar, wie du gerade gesagt hast, wenn dein Kunde dir sagt, der schmeckt scheiße, ja, dann solltest du nicht weiter rumlaufen und sagen, das ist der beste Proteinriegel aller Zeiten, weil der muss es ja kaufen. Und wenn es keiner kauft, weil es scheiße schmeckt, dann ist es egal, ob er dir schmeckt. Du solltest ihn vielleicht einfach mal so anpassen, wie der Kunde das eben
möchte. Genau. Ja, und natürlich ist es ein großer Unterschied, ob du jetzt ein Produkt auf den Markt bringst und B2C-Geschäftsmodell hast oder ein Service mit B2B, wie wir es haben. Das hatten wir letztes Mal erklärt, was da die Unterschiede sind. Aber im Kern ist der Anfang der gleiche. Ja, man tritt in einen Markt ein mit etwas Neuem, was irgendwie auch innovativ ist, was die Welt verbessern soll, was die Gesellschaft verbessern soll. Und da, wir sind in Deutschland, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, wie man so schön sagt. Ja. So ist das auch bei den Produkten. Alles Neue wird erstmal, ja, beobachtet, wird erstmal skeptisch drauf geguckt und wird aber auch probiert. Ja, das kann man nicht sagen. Die Leute probieren aus. Man möchte ja auch immer irgendwie was Neues dann kennenlernen. Und wenn das dann direkt funktioniert und gut schmeckt, klappt, weiß ich nicht, je nach Angebot, dann kommen die Leute wieder und dann erzählen die Leute es weiter und dann fängt es an mit Mund-zu-Mund-Propaganda.
Genau.
Und das ist nämlich auch ganz wichtig. Also wir sagen zwar immer, ja, am Anfang werdet ihr viel Rückschläge haben, ihr werdet viel negatives Feedback kriegen, geht einfach mal auf den Markt draufgehen und gucken, was passiert. Ist auch richtig, ja, man sollte sich für das erste gelaunchte Produkt auch schämen im Nachhinein, weil das dann einfach nichts mit dem zu tun hat, wie es dann nachher aussieht. Aber ihr müsst auch bedenken, ihr geht auf den Markt drauf, ihr versucht es und dann versuchen es die ersten Leute, probieren es aus und dann erzählen die es weiter. So, deswegen sage ich auch immer, ja, ausprobieren schön und gut, sich dafür schämen auch schön und gut, aber es sollte schon klappen. Es sollte am Anfang schon funktionieren. Ja, es sollte auch am Anfang jetzt noch nicht, muss noch nicht die perfekte Verpackung haben, muss noch nicht das perfekte Aussehen haben, aber das Produkt an sich sollte gut sein.
Genau.
Ja, einfach damit ihr diesen Multiplikator, dieses organische Marketing, das ihr dadurch kriegt, ja, nutzen könnt.
Ja.
So, das ist ganz wichtig. Und das haben wir am Anfang, da würde ich sagen, auch noch nicht direkt erreicht. Ja, also wir hatten zwar ein gutes Produkt, aber wir konnten halt es nicht so skalieren und sagen, okay, wir hauen es direkt an so viele Leute raus, dass die das dann weitererzählen, weil erstens wir das Budget noch nicht dafür hatten und zweitens das Angebot gar nicht da war.
Ja,
ja, also wir konnten gar nicht so viele Leute befriedigen, sage ich mal, weil wir noch nicht so viel anbieten konnten, dass jeder das findet, was er sucht.
Genau.
Und das ist natürlich frustrierend, ja, wenn man dann Nachrichten bekommt, warum ist das nicht da? Ihr sagt hier, ihr macht Bewerbung für ganz Deutschland, aber das ist auch Motivation. Das ist auch Motivation, weil ihr wisst, die Leute suchen danach, die brauchen die Hilfe. Was fehlt, ist das Angebot und was fehlt, ist das Budget, um die Leute zu erreichen. Und das sind quasi dann schon mal definierte Probleme, die man lösen kann.
Ja.
Und das ist auch ganz wichtig. Es funktioniert etwas nicht, ihr kommt nicht weiter, dann guckt erstmal, warum nicht. Ja, also nicht einfach sagen, mein Produkt ist blöd oder es macht keinen Spaß oder warum funktioniert das nicht gleich. Definiert wirklich die Probleme, die ihr habt und teilt sie in die verschiedenen Departments auf. Gebt jedem Gründer die Aufgabe, ein Problem zu lösen und dann macht euch an die Arbeit. Ja, und das ist ganz wichtig, dass ihr versteht, warum es nicht geht, weil dann kann es in die richtige Richtung gehen.
Ja, Produkt oder Service ist es ja auch in der Regel nicht, weil das ist ja die Idee dahinter. Ja, wenn das Produkt oder der Service an sich schon nicht gut ist, dann kann das Unternehmen am Ende eh nicht bestehen. Also wenn das Produkt und der Service, was es ja meistens ist, einfach herausragend ist, auch schon im kleinsten Stadium, ne, als MVP beispielsweise, es liegt meistens halt einfach wirklich dann am Sales und am Marketing, was ja normal ist, weil wie gesagt, man ist neu, man muss die Leute erstmal davon überzeugen und in einem Plattformmodell, wie wir es haben, muss man halt eben dann zwei Seiten bespielen. Das ist halt
genau. Aber ich kann euch noch eins sagen. Ihr habt, also wenn ihr gerade eine Plattform gebaut habt, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung ja nur sagen, das Gefühl, das man dabei hat, wenn gelauncht wird, ja, also wenn quasi online gestellt wird. Man hat nächtelang vorher gearbeitet, man hat den ganzen Tag vor dem Launch, hat man sich den Kopf zerbrochen, okay, können wir den Knopf drücken, können wir online gehen, können wir den Leuten zeigen, was wir gemacht haben, ja. Und dann das am Ende schließlich zu tun, ist unbezahlbar. Dieses Gefühl ist der Wahnsinn. Ja, also das wünsche ich jedem von euch, dass ihr auf jeden Fall auch an diesem Punkt mal kommt. Dann drückt ihr den Knopf, dann wird gelauncht, dann macht ihr Social Media Kampagnen, dann sagt ihr Leute, wir sind da, wir haben es endlich geschafft. Alle sind stolz auf euch. Wunderbar. Dann stoßt ihr an, guckt euch die Plattform an und seht, die ist leer. So, aber egal. Dieses Gefühl war erstmal wunderbar. Ihr habt es wirklich bis zu dem Punkt geschafft. Ihr habt euch getraut. Ihr habt etwas über viele Monate hinweg entwickelt und möchtet es jetzt der Welt anbieten. Und wenn ihr an dem Punkt schon mal seid, dann herzlichen Glückwunsch. Super. Und wenn ihr noch nicht an dem Punkt seid, kommt dahin. Ja? Erstmal völlig egal, ob ihr damit jetzt so viel Geld schon mal verdient oder gewisse Dinge einfach noch nicht perfekt laufen oder stehen. Egal, kommt an diesen Punkt. Und dann kann man weiterarbeiten. So. Und genau an dem Punkt waren wir auch. Wir haben gelauncht, waren mega glücklich, waren super stolz, aber die Plattform war leer. Wir hatten noch nicht wirklich das Angebot. Wir hatten noch nicht wirklich die Strategie, die Leute zu erreichen. Wir hatten noch nicht den Markt verstanden. Wir hatten eigentlich noch gar nichts, aber wir hatten ein Produkt und das war auf dem Markt. So. Und von dort an konnte man dann aufbauen, weiterarbeiten, Fehler machen, korrigieren, wieder Fehler machen, wieder korrigieren. Und ja, das, in dem Prozess stecken wir heute noch. Ganz klar, jeden Tag.
Und an diesem Prozess arbeiten wir weiter und von diesem Prozess werden wir euch auch weiterhin erzählen.
Genau. Wir werden euch natürlich bei jedem unserer Schritte auf dem Laufenden halten und euch mitnehmen, euch zeigen, was wir gerade tun, was wir in Zukunft noch vorhaben, aber auch, was wir bereits schon geschafft haben oder auch, welche Fehler wir gemacht haben. Und gerade Themen wie Marketing und Vertrieb werden nochmal einzelne Folgen werden, da wir auch davon ausgehen und wir glauben, dass das einfach extrem wichtig ist, von Anfang an da ein Verständnis aufzubauen. Und ja, wir können euch auf jeden Fall ein paar Richtungen mitgeben und vielleicht unsere Learnings da auch nochmal vermitteln.
Was ist passiert?
Ja, wie immer lassen wir die letzten zwei Wochen Revue passieren. Was ist passiert in der Welt und hier in Deutschland? Vielleicht fangen wir wie immer mit unserem traurigsten, aber beständigsten Thema an. Krieg in der Ukraine. Mino, bring uns auf den neuesten Stand.
Aber sehr gerne doch. Also, aktuell ist es ja so, dass Mariupol als eine der Hauptkriegszentren ja vollkommen zerstört ist. Trotzdem Russland weiterhin hier auch Angriffe durchführt. Es ist ja eigentlich fast bereits unter kompletter Kontrolle Russlands. Hier die aktuellen Angriffe beziehen sich auf das Stahlwerk Azovstal in Mariupol. Ich habe auch erst heute Morgen gelesen, dass Kiew und Odessa weiterhin von Raketen getroffen werden und wurden. Du hast das vielleicht auch mitbekommen. Ja. Gestern war ja der UN-Chef Guterres in Kiew und es sind Raketen eingeschlagen, während er dort war. Das heißt, er hat es quasi am eigenen Leib auch erfahren. Hatte da auch ein Statement gestern Abend noch gelesen von ihm, wo er da wirklich sehr outraged war, ne? Dass wirklich jeder ja wusste, er ist jetzt gerade da und die Angriffe dann trotzdem weiter durchgeführt wurden. Paula, wir sind ja mittlerweile bei Kriegstag Nummer 65. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Über zwei Monate Krieg. Und wie viele Tote wir bisher haben. Ja, das ist einfach schrecklich. Und wir hatten diese Woche auch eine sehr, sehr spannende Debatte im Bundestag gehabt. Und zwar ging es, wie immer natürlich, auch hier um Waffenlieferungen per se. Aber das spannende Thema, das jetzt diskutiert wurde, war schwere Waffen. Und das sind ja immer so diese Begrifflichkeiten, leichte Waffen, mittelschwere Waffen, schwere Waffen, was da genau drunter fällt. Ich hatte es auch erst diese Woche wieder in Pioneer Briefing, das ist ja auch ein Podcast, den ich sehr gerne höre, von Gabor Steingart, im Interview eine Kriegsreporterin gehabt, die da auch sich zu geäußert hat und auch nochmal besprochen hatte, weil auch hier Gabor Steingart selbst mal so wissen wollte, was ist denn eigentlich so die Definition dieser Dinge? Und dann auch da wieder festgestellt wurde, manchmal sind diese Grenzen sehr fließend, ja, mit leichten bis mittelschweren Waffen hat man halt wirklich einfach nur sowas wie Gewehre, Raketen und so weiter und so fort. Und von schweren Waffen redet man wirklich, wenn es halt dann darum geht, Panzer, Flugzeuge, ja, Flugzeugträger etc. eben dann zu liefern. Mhm. Und auch hier, das klingt ja immer so wie ein direkter Eingriff in Anführungszeichen dann in das Kriegsgeschehen, weshalb sich ja auch Olaf Scholz so ein bisschen dagegen gesträubt hatte, das überhaupt einzugehen. Aber es ist ja nicht so, als würde jetzt Deutschland direkt die Panzer etc., die ja jetzt beschlossen wurden, dass sie geliefert werden, in die Ukraine liefern, sondern andere Länder in der EU, gerade die, die eher so im Osten liegen, nahe an der Ukraine sind, verfügen über viele alte russische Geräte oder zumindest Sowjetgeräte, die dann eben von der Ukraine direkt benutzt werden können. Da muss keine Einweisung etc. erfolgen, wie jetzt beispielsweise beim Leopard oder sowas, der dann eben nicht dort normalerweise im Einsatz ist. Die schicken ihre schwere Geräte in die Ukraine und Deutschland ersetzt diese Geräte in den Ländern. Das nennt man Ringtausch. Das ist die Idee dahinter. Ja. Und wie gesagt, es war jetzt die ganze Zeit ja immer in der Diskussion gewesen, wollen wir das machen, wollen wir das nicht machen?
Interessant zu der Geschichte. Erst dieses Jahr, wir wollen es nicht. Ja. Dann hieß es, wir können nicht. Wir haben gar nicht die Ausrüstung oder gar nicht die Mittel.
Ja.
Und dann hieß es auch mal, wir dürfen nicht, weil wir eine Eskalation des Krieges, sprich Dritter Weltkrieg, einfach nicht provozieren dürfen. Und jetzt mal ganz im Ernst, also klar, im Nachhinein kann man immer sagen, der oder die hat zögernd gehandelt, der oder die war feige oder hat sich einfach nicht positioniert oder so. Aber stell dir mal vor, du bist in dieser Situation. Mhm. Stell dir mal vor, du bist jetzt Politiker, du bist Chef einer Regierung und musst jetzt solche Entscheidungen treffen. Also klar. Das kannst du ja gar nicht. Ja, unglaublich. Ich glaube auch, dass das jetzt die richtige Entscheidung war, ganz ehrlich. Ich glaube, dass wir diese Kriegsverbrechen einfach nicht dulden können und alles schicken müssen, was wir haben. Aber man muss tatsächlich aufpassen, dass man nicht eskaliert. Und ein russischer General meinte auch diese Woche, wir sind im Krieg mit der ganzen Welt. Also nicht mal nur NATO, ja, sondern plötzlich auch die ganze Welt. Ja, und die fühlen sich bedroht. So, keine Frage. Und Ja, man hat schon Respekt davor, wenn ein durchgeknallter Egozentriker, sage ich mal, ja, Atomwaffen besitzt, ja. Das darf
Natürlich.
man nicht unterschätzen.
Natürlich. Wenn man völkerrechtlich argumentiert, dann kann man definitiv nicht vor einem Kriegseingriff sprechen, ne? Völkerrechtlich ist ja ein Krieg, also wird man Kriegspartei in dem Moment, in dem Bodentruppen quasi die Grenze überschreiben oder eben
Ja.
in die Gefechtszone kommen. Das heißt, da sind wir sozusagen eh raus. Die Sache ist ja die, ich habe gerade eben, bevor wir die Aufnahme begonnen haben, vom Spiegel das Update gelesen, was in der Nacht passiert ist quasi. Und da wurde auch ein bisschen sich vom Außenminister Lavrov, ne? Lavrov ist der Außenminister, wenn ich mich nicht
Ja,
täusche, Russlands.
der russische, ja.
Genau, ja. Wurde auch hier nochmal gesagt, ganz explizit, dass er der Meinung ist, dass er nicht oder dass Russland nicht im Krieg mit der NATO ist, sondern hier sich wirklich quasi in zwei Fronten quasi gegenüberstehen, aber selbstverständlich durch diese indirekten Eingriffe quasi diese ganzen Kriegshandlungen verzögern, weil er der Meinung ist, Russland ist sehr, sehr bereit für Gespräche, endlich das Kriegsgeschehen quasi zu beenden. Aber all die anderen Parteien würden sich quasi hier so einmischen, indirekt einmischen, dass es gar nicht dazu käme, endlich auf einen grünen Zweig sozusagen zu kommen. Wer natürlich von ukrainischer Seite argumentiert wird, ne, hier stellen sich die Russen ja eben quer.
Ja, aber da frage ich mich dann, plötzlich benennen sie es doch als Krieg. Ja, also im eigenen Land darf man das Wort Krieg nicht benutzen, in Russland. Ja, es war immer nur von einer Spezialoperation in der Ukraine die Sprache. Jetzt wird plötzlich, ja, gesagt, man ist im Krieg mit der ganzen Welt oder man befindet sich nicht im Krieg mit der NATO, sondern nur mit der Ukraine. Also, sorry, die widersprechen sich einfach.
Die Frage ist ja auch immer, muss man jetzt ja auch dazu sagen, wie Journalisten das jetzt, wenn es kein direktes Zitat
Klar.
war, ne, wie die das umschreiben. Ich gehe mal
Ja,
ganz stark davon
natürlich.
aus, weil er das ja sicherlich nicht jetzt irgendwie der DPA oder sowas im privaten Gespräch erzählt hat, sondern das bestimmt irgendwie auch in einem öffentlichen Statement klar gemacht hat, dass er
Ja.
auch hier von einer Spezialoperation geredet hat. Ja, jetzt kann mir nicht vorstellen, dass er dann da mit Krieg quasi als Terminus agiert, gerade wie du sagst eben, ne, weil es ja darum geht, der eigenen Bevölkerung auch so ein bisschen vorzugaukeln. Das ist kein Krieg, ja, wir machen hier, ne, wir sind hier unsere Brüder am Befreien in irgendeiner Form. Aber es ist einfach, also es spricht für sich selbst, ja.
Ja, definitiv.
Was ich kurz noch einwerfen wollte hier, ich hatte vorher auch gerade noch mal die Zahlen mir angeguckt. 586 Ja-Stimmen zu 100 Nein-Stimmen zu 7 Enthaltungen. Also eine überwiegende Mehrheit im Bundestag hat sich am Ende dafür ausgesprochen.
Ja, Gott sei Dank. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Und es ist Gott sei Dank so, dass der amtierende Präsident Emmanuel Macron wiedergewählt wurde mit 58,5% aller Stimmen, hat sich gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt. Die hat 41,5% erreicht im zweiten Wahlgang, wohlgemerkt. Also im ersten Wahlgang gab es keine absolute Mehrheit für einen der Kandidaten und Kandidatinnen. Und ja, ich glaube, man kann einfach nur sagen, Gott sei Dank, Demokratie hat sich durchgesetzt. Das wäre, glaube ich, für Europa und vor allem die EU mittelschwere Katastrophe, wenn Marine Le Pen gewählt worden wäre. Die sich ja auch wissentlich von Putin hat finanzieren lassen, ihre Partei, die sich als ja, Putin-Anhänger auch hingestellt hat, die jetzt neulich Flyer vernichten lassen hat, wo sie quasi mit Putin abgebildet ist. Und ja, die ganz klar offen sagt, wir werden die Zusammenarbeit mit Berlin beenden. Ja. Wir werden Zusammenarbeit mit der EU nicht beenden. Das hat sie sich dann in diesem Jahr quasi ja nicht zu eigen gemacht. Das war ja ihre Parole in den vergangenen Wahlgängen. Das hat sie aber gemerkt, dass ihre eigene Bevölkerung das nicht möchte. Das heißt, die Partnerschaft in der EU sollte auch mit ihr weiterhin bestehen. Ein Frexit sollte es nicht geben, aber sie wollte natürlich die Zusammenarbeit stark einschränken und nach ihren französischen Werten, wie sie es benennt, gestalten. Und das ist natürlich, ja, Schwachsinn. Also, wir sind froh, Emmanuel Macron, guter Mann, unser Freund, NATO-Freund, so soll es sein.
Aber du hast ja gerade gesagt, dass das ein gutes Zeichen für die europäische Demokratie ist. Was sagst du denn aber jetzt dazu, dass ja, obwohl Marine Le Pen ja verloren hat, sie aber um die 11% Zuwachs hat gegenüber zur letzten Stichwahl?
Ja, das ist schlimm, aber es ist auch, war auch zu erwarten, ja, weil Frankreich ist innenpolitisch brutal gespalten. Das Hauptproblem in Frankreich ist tatsächlich das Thema Kaufkraft. Die Leute haben einfach nicht genug Geld, um die Preise gerade in Inflationszeiten zu bezahlen. Und Marine Le Pen war immer bekannt dafür, ausländerfeindliche Themen auf den Tisch zu werfen, Integration und Immigrationsthemen zu kritisieren und zu sagen, mit ihr wird der Einwandererstopp kommen und ich bin quasi eure Beschützerin, was jetzt Ausländer angeht. Das hat sich gewendet. In diesem Wahlkampf war das Hauptthema tatsächlich Kaufkraft. Ich werde euch eure Kaufkraft zurückgeben. Ich werde dafür sorgen, dass ihr alle Arbeit habt und quasi ja, euch die Dinge leisten könnt, die ihr haben möchtet. Und ich muss sagen, ich glaube, seit Emmanuel Macron Präsident ist, war ja auch die Arbeitslosigkeit noch nie so gering. Ja? Mhm. Also er kommt, glaube ich, bald auf seine gewünschten 7%. 7% Arbeitslosigkeit ist in Frankreich sehr, sehr gut. Mhm. Das war schon deutlich höher. Und ja, deswegen hat er sich doch in dem Fall, glaube ich, seine Stimmen verdient. Man muss auch sagen, ich glaube, der Krieg in der Ukraine hat ihm auch enorm geholfen. Mhm. Ja, also so wie er aufgetreten ist, er hat ja kaum Wahlkampf gemacht. Er hat gesagt, ich treffe mich mit meinen anderen Staatschefs, mit meinen Kollegen und bespreche quasi, wie wir Ukraine helfen können und wie wir aus diesem Krieg rauskommen. Und ich glaube, da hat er sich als starker Leader bewiesen und das hat ihm jetzt am Ende auf jeden Fall geholfen. Nichtsdestotrotz, Marine Le Pen hat viele Stimmen bekommen und das zeigt auch, wie gespalten Frankreich ist.
Ja, ja. Ich bin auch sehr gespannt, weil dieses Jahr dort ja auch die Parlamentswahlen dann anstehen und dadurch, dass seine Partei, die liberale Partei, der angehört, keine großen Mehrheiten in den einzelnen Regionen Frankreichs sozusagen hat, also da nicht wirklich so, ich sag mal, eine Volkspartei ist, wie man das so hier aus Deutschland eher kennt mit den größeren Parteien, wird es schwierig für ihn, da eben auch dann entsprechende Mehrheit zu bekommen, beziehungsweise dagegen anzukämpfen. Dass gegebenenfalls eben dann vielleicht Le Pen und ihre Front National, dass die eben dann vielleicht eine Mehrheit im Parlament haben. Das könnte dann am Ende nämlich dazu führen, dass er dann quasi bei Gesetzesgebung da auch mit blockiert wird.
Das ist doch in den Vereinigten Staaten dieses Jahr auch, oder?
Genau, genau. Mit Biden stehen ja die Kongresswahlen an. Und der Kongress sieht ja auch eher danach aus, dass er eher republikanisch besetzt werden wird am Ende, weil die Leute ja sehr unzufrieden sind mit Bidens Politik. Mhm. Und in Amerika ist das ja besonders schlimm, weil dann wird man ja komplett ausgeblockt. Das heißt, er wäre eine lahme Ente und kann gar nichts mehr machen. Also noch weniger, in Anführungszeichen, als das, was er sowieso schon macht. So wird er ja zumindest nach außen hin gesehen.
Naja, hoffen wir das Beste.
Ja, definitiv. Ja, Paula, wir hatten es ja erst bei der letzten Folge darüber gehabt, dass es da eine Person gibt, die vielleicht ein Vorbild sogar für dich ist, ja. Und zwar vor allem im Unternehmerischen, die du sehr, sehr gerne magst und zu der ich eher, ja, kontrovers stehe. Und dieser junge Mann, der nennt sich Elon Musk. Und dieser junge Mann, da haben wir ja auch schon drüber geredet, der wollte ja unbedingt Twitter kaufen. Und guess what? Was ist passiert jetzt? Paula?
Ja, also ich muss jetzt erstmal kurz einwerfen und richtig stellen. Also ich bin kein riesen Fan von Elon Musk, so ein Fangirl, Puste an der Wand, aber ich bin beeindruckt von dem, was er tut. So, sagen wir so. Nicht von allem, vieles kritisiere ich auch stark, aber im Allgemeinen ist das krass, was er so auf die Beine gestellt hat. Und seine letzte Aktion, klar, Aufkauf von Twitter. Er hat es tatsächlich geschafft und hat für 44 Milliarden US-Dollar das Social Media Imperium für sich gewonnen. Und ja, das ist natürlich jetzt kontrovers. Viele sagen, ein weiterer Milliardär mit Ego-Problemen kauft sich eine Social-Media-Plattform und hat jetzt quasi die alleinige Macht darüber. Andere sagen, super, er kümmert sich um die Meinungsfreiheit, er möchte quasi weniger regulieren. Ja. Und gucken, dass von außen oder auch von innen, von der Firma an sich, nicht so viel eingegriffen wird, was Tweets angeht. Was er gesagt hat, ist, er möchte gewisse Dinge ändern, wie zum Beispiel möchte er einen Edit-Button, also ja, einen Button einführen, womit man seine Tweets dann irgendwie bearbeiten kann. Er möchte verschiedenste Maßnahmen ergreifen, um die ganzen Bots, ja, also die ganzen Fake-Accounts und automatisierten Nachrichten sozusagen einzuschränken. Ja, das hat er vor. Ich weiß nicht, was er tun wird. Ich weiß auch nicht, was genau die Intention jetzt war, das zu tun. Aber er hat es auf jeden Fall getan. Er hat mal kurz 44 Milliarden auf den Tisch gelegt, wobei er das finanziert hat. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob er das mit Eigenkapital gemacht hat oder ob er sich andere große Investoren gesucht hat, die dann Fremdkapital stellen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn alle mit Eigenkapital reingehen, das heißt, eigenen Anteil an der Firma kaufen und nicht nur einfach Geld ihm leihen und dann mit Zinsen komplett zurückbekommen, dass es schwierig wird, da ein Board zusammenzustellen. Und er muss sich ja dann auch immer rechtfertigen. Er muss dann seine ganzen anderen Gesellschafter an einen Tisch holen und gewisse Entscheidungen besprechen. Ich glaube, er hat selber da keinen Bock drauf. Ja. Deswegen weiß ich nicht. Weißt du,
ich glaube eher Fremdkapital. Ich weiß es nicht, aber ich glaube eher Fremdkapital. Es würde da keinen Sinn machen. Ja.
Ich bin gespannt, wie er das machen wird. Ich glaube es auch. Keine Ahnung. Also Soweit bin ich da auch nicht in der Thematik drin. Können wir uns ja auf jeden Fall mal reinlesen jetzt, wenn das öffentlicher wird, wie das Board aussieht oder wer sich da noch eingekauft hat.
Genau.
Und dann nächstes Mal besprechen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wie sowas möglich ist. Ja,
ja, also, absolut. Absolut.
Und du hattest ja erzählt, dass Twitter sich ja eigentlich dagegen gewehrt hat mit Giftpille und so weiter. Ja?
Ja.
Warum hat das dann jetzt nicht geklappt? Also wie kommt es dann dazu, dass ein so reicher Mann es dann doch schafft, trotz Bemühungen eines Konzerns, ich sag mal, feindlich übernommen zu werden? Mhm. Wieso schafft er es dann letztlich doch?
Also wir waren ja natürlich nicht bei den Verhandlungen mit dabei, aber ich gehe mal ganz stark davon aus,
dass... Du nicht?
Ja, leider Gottes, also meine Einladung muss irgendwie verschwunden werden. Aber man kennt das ja manchmal, die Deutsche Post bringt ja manchmal auch einfach nicht die Briefe.
Spam-Ordner.
Exakt. Nein, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er schon in irgendeiner Form wohl triftige Argumente getroffen und gefunden hat, Twitter oder das Board von Twitter und die Aktionäre dann eben davon zu überzeugen, dass es wohl doch eine ganz gute Idee sei, ihm die Firma quasi zu überlassen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich hatte auch gelesen, dass der Original Founder von Twitter das eigentlich auch ziemlich super findet, dass Elon das jetzt übernimmt.
Oh, echt?
Also auch ganz spannend, ja. Er sitzt aber auch nicht mehr im Board. Von daher, ich bin, wie du sagst, wir sind alle sehr gespannt darauf zu sehen, wie das Ganze sich jetzt entwickelt. Ich glaube, da könnte man alleine fast schon ein Was ist passiert füllen mit einer Diskussion einfach nur zwischen uns beiden darüber, ob das gut oder schlecht ist oder was da alles abgeht. Aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Aber es ist einfach jetzt mal interessant zu wissen, ja, er hat es tatsächlich geschafft und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt zum Guten und oder zum Schlechten.
Ja, Mino, noch ein weiteres Thema aus der Geschäftswelt fand ich extrem interessant und dachte, das wäre doch was für unseren Podcast. Und zwar hat der große Streamingdienst Netflix erstmals seit 10 Jahren Kunden verloren.
Ja.
Ja, und Verluste gemeldet. Man muss dazu sagen, also wir sind ja mittlerweile in Q2, Quartal 2. Auch in Quartal 1 waren die Umsatzprognosen und Gewinnprognosen jetzt, sag ich mal, plus minus null.
Mhm.
Ja, also da ging nicht wirklich Wachstum voran. Da wurde jetzt keine großen Gewinne vermeldet, wie jetzt in den letzten Jahren. Ja, die sind ja krass gewachsen jedes Jahr.
Ja.
Aber dieses Mal in Q2 wurden tatsächlich große Verluste gemeldet. Sie haben tatsächlich 200.000 Abonnenten verloren und erwarten in den nächsten Quartalen auch weitere große Verluste. Also noch viel mehr Abonnenten, die da abspringen. Netflix selbst sagt, der Ukraine-Krieg ist schuld, weil man natürlich die Abonnenten aus Russland und der Ukraine verliert. Aber es hat sich tatsächlich auch schon angedeutet und Expertinnen und Experten haben das auch schon ein bisschen prognostiziert und haben gesagt, naja, mit der großen Angebotsvielfalt, wir haben Disney, wir haben, weiß ich nicht, Amazon Prime, wir haben Hulu, wir haben so viele Streamingdienste da draußen, dass natürlich das Angebot viel zu groß ist und man sich um Abonnenten streitet. Netflix hat das große Problem, Passwort-Sharing. Ja, das heißt, angeblich sollen fast 100 Millionen Menschen kostenlos sozusagen Netflix nutzen und keinen eigenen Account haben, sondern von Freundinnen, Freunden oder Familie den Account mitnutzen. Und das ist natürlich ein Problem. Und auch diese Leute sollen jetzt ins Bezahlmodell gezogen werden angeblich.
Ja.
Auch im Raum, und das finde ich total blöd, muss ich ehrlich sagen. Auch im Raum steht da tatsächlich Werbung, Schalte.
Ja.
Und zwar vor den Videos, wie man es vielleicht bei Amazon Prime kennt oder sogar in den Videos, dass man quasi wie im privaten Sendersegment zwischendurch dann einfach Werbung gespielt bekommt. Und das wäre natürlich eine Katastrophe.
Schrecklich,
also man hat ja Netflix, damit man sowas umgeht.
Mhm.
Aber man muss auch sagen, der Gründer oder die Gründer haben auch gesagt, sie sind gegen Werbung eigentlich.
Ja.
Aber es muss irgendwie subventioniert werden, weil jetzt muss man gucken, dass man quasi ein Produkt hat, das bezahlbar ist. Also man kann nicht einfach sagen, man schießt jetzt den Preis auf 20, 30 Euro hoch, sondern man muss ein günstigeres Produkt anbieten, vor allem an die Leute, die noch bisher gar nichts bezahlen. Also du kannst nicht sagen, momentan nutzt du Netflix, bezahlst aber nichts und jetzt kommst du in ein Bezahlmodell rein, das plötzlich noch viel teurer ist als das eigentliche Originalprodukt. Das kann man nicht machen, sondern man muss einen smoothen Übergang anbieten, wo dann die Preise günstiger vielleicht sind, als sie momentan sind, aber das muss subventioniert werden, das muss aufgefangen werden und das geht dann vielleicht nur mit Werbung. Und also anscheinend ist der Plan, auf 400 bis 600 Millionen Abonnenten zu wachsen. Momentan sind sie bei 221 Millionen ungefähr aktuellen Abonnenten und das soll sich verdoppeln, verdreifachen.
Ja.
Das geht aber nur mit einem günstigen Produkt und vor allem mit Top-Angeboten. Man muss Shows, Serien, Filme produzieren selbst und veröffentlichen, die wirklich die Leute auch sehen wollen. Die sagen, okay, nur dafür habe ich Netflix. Ja, weil wenn es einfach nur darum geht, irgendeine Serie zu gucken, kann man auch auf die anderen Anbieter zurückgreifen. Und deswegen muss da einfach ja eine Riesenqualität im Angebot bestehen. Es müssen günstige Preise immer noch angeboten werden. Und das alles zu stemmen, dafür braucht es weitere Einnahmen, genau. Und ich weiß nicht, ob sie da dann wirklich auf Werbung gehen. Ich hoffe nicht, wirklich, ich hoffe nicht, weil das wäre eine Katastrophe. Ich glaube, dadurch würden auch ganz viele Nutzer und Nutzerinnen verloren gehen. Weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen. Ja, schwieriges Thema. Ja. Aber das fand ich auf jeden Fall interessant, gerade aus der Geschäftswelt das nochmal mit reinzunehmen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich meine, man muss sich überlegen, 221 Millionen gegenwärtige Nutzer. Ja, jetzt überleg dir mal das mal den Preis jeden Monat. Das ist ja schon echt ein Brett. Aber dadurch, dass das Netflix schon so ein großer Konzern geworden ist und so viele Anleger hat und so den Aktionären natürlich auch, ja, die befriedigen muss, sage ich mal, ist dieser ständige Wachstum einfach unumgänglich. Ja, also ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube fast 25% Aktieneinsturz nach diesen Meldungen. Ja, ist klar, ist zu erwarten, aber das muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld das ist in diesem absolut. Segment. Ja.
Absolut.
Ja, ich bin gespannt, wie weitergeht. Wir werden sehen. Ja. Ich hoffe, Netflix findet da gute Lösungen und macht uns das Streamen weiterhin schmackhaft.
Das hoffe ich doch auch, weil ich glaube, ich wäre einer der Kunden, der dann abspringen würde bei Werbung.
Okay, ja, siehst du mal.
Sehr gut. Und dann ist am Ende, um das Ganze ein bisschen abzurunden, haben wir noch eine kleine lustige Nachricht, die du mir gestern noch geschrieben hattest. Das fand ich sehr spannend, ja. Nämlich, dass Kanada das Strafrecht auf den Mond ausweitet. Ja, so als wäre es kanadisches Territorium. Finde ich spannend. Weil Verbrechensbekämpfung soll auch bei künftigen Mondmissionen möglich sein. Das Strafrecht wird also nach einem Parlamentsbeschluss entsprechend erweitert. Sprich, eine Mondmission mit kanadischer Beteiligung. Ne? Andersweitig würde es keinen Sinn.
Das heißt, Mino, wenn Kanadier auf dem Mond sind, keine Autos klauen.
Ja.
Keine Autos klauen. Ich sag's dir immer wieder.
Ja, ich weiß, aber ich hatte das schon längst geplant und meine Mission sieht das eigentlich vor. Jetzt machen die mir da einen Strich durch die Rechnung und ich finde das eigentlich ziemlich traurig.
Ja. Warte, bis die Chinesen oben sind. Dann ist es
okay. Dann kann man es machen.
Aber nicht die Kanadier.
Okay.
Ich sag's dir im Guten.
Dann hoffen wir mal, dass sie nicht so viele Mondmissionen machen. Weißt du denn, wie es aktuell aussieht? Wie sind denn so aktuell die Rechtslagen auf dem Mond?
Ich kenne mich leider nur mit Jupiter aus, beim Mond bin ich ein bisschen raus. Aber es gibt beispielsweise einen UN-Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums. Es gibt darüber hinaus natürlich den Weltraumvertrag, dem zufolge Vorgänge im All zum Wohle und im Interesse aller Länder stattfinden müssen. So. Mhm. Das gibt es und jetzt gibt es halt auch von Kanada quasi diese neue Version, sage ich mal, dass auf Staatsebene im Parlament dieser Schritt gegangen wurde. Und das fand ich irgendwie witzig. Das
finde ich sehr, sehr spannend.
Und vor allem habe ich mir dann überlegt, also sowas wird ja nur diskutiert und beschlossen, wenn dann da auch mal was vorgefallen ist.
Ja, müsste ja.
Also wie muss man sich das vorstellen? Sind dann die Astronauten da oben und kämpfen oder hauen sich eine runter und sagen, ey, mein Krater.
Taschendiebstahl im Weltall.
Sauerstoffflasche oder was?
Ich kann dir das nicht sagen. Also das,
keine Ahnung.
Ich finde das einfach auch spannend. Ne?
Ja, es muss ja irgendwas passiert sein. Oder die wissen, dass bald diverse Mondmissionen starten sollen und wollen sich quasi absichern. Ja, und wollen sagen, okay, wenn wir mit den Russen, wenn wir mit den Chinesen, wenn wir mit den Amerikanern da hochgehen oder auch mit der Europäischen Raumfahrtbehörde, dann wollen wir das geklärt haben und wollen halt irgendwelche Konflikte vermeiden. Ja, oder wollen unsere Astronautinnen und Astronauten weitestgehend schützen. Keine Ahnung. Ja, also ich habe immer gedacht, dass die Raumfahrtbehörden weltweit ziemlich gut zusammenarbeiten und sich da eigentlich aus politischen Themen weitgehend raushalten. Sure. Ich meine, im Ukraine-Krieg war es ja so, dass auf der internationalen Raumstation Russen und Ukrainer zusammen waren.
Ja, eben. Ja.
Also muss man sich mal geben.
So. Also ich kann es dir echt nicht sagen. Vielleicht ist das in weiser Voraussicht, wie du sagst, gut möglich. Ne?
Ja. Ja, ich fand es witzig.
Ja, das finde ich auch. Aber wenn wir sowieso schon gerade im Weltraum sind, was ich heute Morgen gelesen habe, ist, dass bald die Crew 4 startet. Das ist eine neue Weltraummission der NASA. Und an der wird die Geologin Jessica Watkins teilnehmen. Und das ist die erste schwarze Frau, für eine längere Zeit auf der ISS bleiben wird. Das hatte ich heute Morgen noch gelesen.
Super, guter Vorschlag.
Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Passt ja ganz gut, wenn wir gerade über den Weltraum reden. Ne?
Ja,
sehr schön.
Perfekt.
Also man sieht mal wieder, es ist super, super viel passiert.
Was treibt euch um?
Ja, was treibt uns um? Das ist ja immer unsere allerletzte Kategorie, auf die ich mich immer auch wirklich eigentlich am meisten freue, weil es mich immer sehr interessiert, herauszufinden, Paula, was dich so umtreibt. Und dann will ich es auch relativ kurz machen. Was treibt dich denn gerade so um?
Ja, leider wieder etwas Bedrückenderes. Mhm. Und das ist mir Anfang letzter Woche tatsächlich schon irgendwie dann nochmal mehr aufgefallen als sonst, einfach aus einem ganz konkreten Beispiel heraus. Und zwar war ich in einem sehr schönen Park unterwegs, mit meinem Kinderwagen und Sonne schien und ja, alles war irgendwie total friedlich und schön. Und dann lag unter einem Baum, ja, ich würde mal sagen, die war noch keine 18 oder gerade 18, 19 würde ich mal schätzen, ja. Ein obdachloses Mädchen, wirklich total jung. Total, ja, verfilzte Haare, dreckige Klamotten, Plastiktüten um sie herum. Also man hat wirklich gesehen, dass sie obdachlos war. Und dann habe ich mir sie so ein bisschen angeguckt und habe mir echt gedacht, was muss passieren, ja, dass so ein junges Mädchen unter einem Baum landet. Ja. So, und also klar, man wirft ja vielen Obdachlosen dann auch vor, dass sie nicht weg wollen, irgendwelche Alkoholprobleme haben, Drogenprobleme haben, dass man auch in Deutschland müsste man ja nicht auf der Straße leben und so. Ja, stimmt bis zu einem gewissen Grad schon, aber jedes Einzelschicksal ist einfach anders. Mhm. Und gerade so junge Leute, ja, also jünger als wir, die dann vielleicht von zu Hause abhauen müssen, weil sie irgendwie häusliche Gewalt erleben, die vielleicht rausgeschmissen werden, die vielleicht aus pubertärem Trotz abhauen oder weiß ich nicht, ja, und dann keine Unterstützung beim Jugendamt suchen, die vielleicht noch nicht, sag ich mal, aufgegriffen werden, ja, also wenn man so eine junge Person da liegen sieht, klar, die kann dann keine Jugendliche mehr sein, die muss dann über 18 sein, weil es ihre freie Entscheidung ist, dann da zu liegen, aber vielleicht weiß sie auch gar nicht, wohin sie sich wenden muss. Ja, vielleicht weiß sie gar nicht, was sie zu tun hat. Es lagen auch überall Alkoholflaschen um sie rum, also die war total weggeschossen, sag ich mal. Und das hat mir irgendwie total wehgetan, keine Ahnung, ja. Also ich weiß nicht, natürlich gibt es auch viele, die irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, selber schuld sind. Ja, das hört sich so richtig blöd an, das ist nicht so. Ja, die Leute hatten schwere Schicksalsschläge. Es gibt viele, die total erfolgreich waren, tolle Familien hatten und dann irgendwas passiert ist, was sie total aus der Bahn geworfen hat und dann die total abgestürzt sind, ja. Und wie gesagt, viele auch mit Drogen irgendwelche Probleme haben und das ist einfach alles furchtbar, ja. Und da habe ich mir dann irgendwie überlegt, was muss passieren oder was müsste passieren, um Deutschland Obdachlosen loszumachen? Ja, was müsste passieren? Okay. Stell dir mal vor, es gibt jemand, der sagt, ich nehme das vor als Projekt und ich gebe jedem in Deutschland ein Obdach und versuche jeden wieder auf Linie zu bringen. Ich versuche jeden in irgendwelche Therapien zu bringen, um Entzugskliniken quasi, ja, und irgendwie dieses Alkoholproblem, die Drogenprobleme irgendwie anzugehen. Klar, viele sind so wahnsinnig abhängig. Schwierig, schwieriges Thema, aber es gibt auch die, die vielleicht das nicht haben und die vielleicht zurück wollen, aber nicht wissen wie und keine Ahnung, ja, also ich will mich da überhaupt nicht als irgendwelche Expertin hinstellen, bin ich ganz und gar nicht. Mich hat nur dieser eine Fall hat mich irgendwie total getroffen, ja, weil dieses junge Mädchen, ich habe meine Tochter im Kinderwagen und denke mir, in 20 Jahren ist sie vielleicht so alt wie dieses Mädchen hier und das kann doch nicht sein, dass ein junger Mensch, der eigentlich alle Möglichkeiten hat, dann so endet, ja, beziehungsweise erstmal eine Weile so leben muss, ja? Das kann doch nicht sein und das hat mich total getroffen.
Ja, ist ein schwieriges Thema. Tatsächlich, ja. Weil wie du sagst, im Grunde genommen muss das keinem passieren in einem Sozialstaat wie den wir haben. Und ich bin auch tatsächlich eher auf dieser Argumentationsseite, dass ich sage, natürlich, klar, Einzelschicksale, du weißt nie, was passiert ist etc. Aber letztendlich haben wir sowohl auf der einen Seite die Hilfestellung, die man annehmen muss, mit denen man sich dann halt eben vielleicht sogar auch einfach dann auseinandersetzen muss, wenn man in dieser Situation angekommen ist. Ne? Dass man halt einfach dann sich auch eingestehen muss, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich halt auch irgendwie was dagegen tun. Oder man, wie du sagst, man akzeptiert es halt dann einfach. Ne? Das gibt es ja bestimmt auch Leute, die dann sagen, ja, okay, dann ist das jetzt so und dann lebe ich halt damit. Aber es ist schwierig und ich finde es eine interessante Frage. Ne? Also was könnte man machen, was müsste gemacht werden, um dem Ganzen gegenzuwirken? Also A, ist das bestimmt ein massiver finanzieller Aufwand. Ne? Ich meine, auf der einen Seite, nur die, in Anführungszeichen, nur die Obdach zu geben, bedeutet ja im Prinzip einfach quasi, ich sag mal sowas wie Obdachlosenheime weiter zu fördern, mehr zu bauen etc. Das ist, glaube ich, eher so das geringere Problem, auch wenn man bei Baustellen in Deutschland auch gut argumentieren kann, dass das vielleicht doch doch gar nicht so ein geringes Problem ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass eher so diese ganzen Therapiemaßnahmen, wie du sagst, ne, wenn du die Leute quasi resozialisieren möchtest, dass das sehr teuer ist und vor allem, da die Plätze natürlich auch fehlen. Ich meine, überleg doch mal, wenn du irgendjemanden in deinem Umfeld kennst, der in irgendeiner Form Therapie in Anspruch nehmen möchte oder braucht und da aktuell danach sucht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie jetzt gerade in naher Zukunft eine Stelle bekommt? Also wir sind da ja chronisch unterbesetzt. Und das wird schwierig, ja. Da müsste eigentlich, denke mal, so einen Denkwechsel, ne, durch die Gesellschaft an sich dann auch gehen. Letztendlich sind wir nämlich einfach noch weiterhin eine Leistungsgesellschaft und dann ist das eben negativ konnotiert. Und andererseits müssen Ressourcen freigemacht werden, ne, um das in irgendeiner Form dann auch angehen zu können.
Ja, also diese Sache mit, in Deutschland muss nicht jeder auf der Straße sein. Das ist ja unser beliebtes Argument. Ich glaube, das ist auch meiner Meinung nach, ist es so ein bisschen die Ausrede für Leute wie uns, die halbwegs Wohlstand genießen, die immer ein Obdach haben, die immer Unterstützung hatten, die warmes Essen auf dem Tisch haben jeden Tag. Ich glaube, für uns ist es immer leicht zu sagen, der müsste ja nicht auf der Straße sein. Wir haben ja die Hilfen. Ja, wir haben die Hilfen. Wir sind ein Sozialstaat. Wir haben bestimmt auch mehr Mittel und Wege, aus der Obdachlosigkeit rauszukommen als andere Länder. Aber trotzdem ist das nicht so einfach dahingesagt, weil die Leute, wenn du da einmal drin bist, glaube ich, ist es sehr schwer rauszukommen. Ich habe da auch schon Reportagen drüber gesehen und diese Leute, die wollen so nicht leben. Die sind am Ende, die sind gebrochen, die schämen sich, ja. Weißt du, wenn mir einer ins Gesicht sagen würde, nö, will ich nicht, ich will so leben, okay.
Ja, klar.
Aber das sind, glaube ich, nicht die meisten. Ich glaube, die meisten, wie sie zum Beispiel dieses junge Mädchen, das kann auch gar nicht einschätzen, ob sie das gut findet oder nicht. Die ist am Boden. Die findet keinen anderen Ausweg, als sich unter einen Baum zu legen und vorher irgendwie Wodka zu trinken. Ja? Und das muss man sich überlegen. Ja, also angeblich im Laufe des Jahres 2020 waren ungefähr geschätzt 45.000 Menschen auf der Straße in Deutschland. Aber man muss dazu sagen, bei der letzten Schätzung im Jahr 2018 waren es noch 41.000. Ja, also das ist gestiegen.
Ja.
Klar, vielleicht auch durch Pandemie bedingt, ja, oder weiß ich nicht, aber das geht eher hoch als runter. Und ich weiß, ich habe jetzt nicht die Zahlen im Kopf, wie irgendwie da der Anteil der Jugendlichen ist, ja, aber es gibt echt Leute, die sind noch keine 18 und die sind auch auf der Straße.
Ja, klar.
Es gibt dann diese berühmten Rebellen, die dann sagen, ich will das so und ich will nicht abhängig sein und, ne, okay, aber es gibt halt auch die, die es einfach nicht rausschaffen. Und gerade für die muss man doch das irgendwie tun, ja, also stell dir mal vor, jemand geht hin mit irgendeiner Organisation und nimmt sich die 45.000 Leute vor und befragt einfach jeden Einzelnen. Ja? Und geht zu jedem hin, der noch irgendwie sprechen kann und sagt, möchtest du hier sein oder nicht? Und wenn nicht, dann helfe ich dir jetzt hier raus.
Ja.
Also ich glaube, das sind einige Tausend, die das dankend annehmen würden.
Sicherlich.
Weil die sich, glaube ich, von selbst gar nicht trauen. Weil die selbst für sich sagen, ey, ich schäme mich dafür. Ja, ich möchte nicht in irgendeine Stelle gehen und sagen, ich bin ein Loser, ich bin ein Versager, ich brauche Hilfe. Ich glaube, dass das viele sich einfach nicht trauen oder sich dafür schämen. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, in der Situation will man einfach hingehen und helfen. Aber ich meine, ja.
Ja, man hat da halt auch nur beschränkt irgendwie Möglichkeiten, irgendwie was zu machen, ne? Also,
Ja, ich weiß auch nicht, also wenn ich sowas sehe, wie jetzt zum Beispiel das Mädchen, ich habe mich so schlecht gefühlt, also in dem Sinne so schlecht gefühlt, weil ich in dem Moment nichts tun kann, dann schlecht gefühlt, weil ich irgendwie abwertend direkt denke, so von wegen, oh Gott, so was will einem aber nicht passieren, weißt du, so in dem Sinne, so irgendwie ein bisschen arrogant, das ist auch nicht richtig, und dann einfach diese Hilflosigkeit, man kann irgendwie nichts tun, ja, und dann fühlt man sich sogar schlecht, weil man das alles hat, was diese Person vielleicht bräuchte. Ich weiß auch nicht. Also, schwieriges Thema, hat mich total getroffen und ich habe auch echt mehrere Tage dann drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, das ist echt was mich umtreibt.
Ja, klar. Also, ich meine, das ist ja auch genau wiederum, ne, hier der Sinn und Zweck. Wir nehmen das Ganze so ein bisschen therapeutisch hier, ja, um das Ganze, um sich mal ein bisschen darüber austauschen zu können und da auch darüber sprechen zu können. Muss ja nicht alles nur lustig und Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber es ist nun mal, es ist eine schwierige Sache und kann es schon verstehen, wenn man dann halt einfach sich hilflos fühlt und nichts machen kann.
Aber dann denke ich mir, weißt du, stell dir mal vor, so ein Milliardär wie Elon Musk sagt, ich kaufe jetzt nicht Twitter, sondern ich helfe obdachlosen Menschen.
Ja.
Also diese Milliardäre, ich glaube, dass die schon viel spenden, ja.
Das
und dass da viele dabei sind, die auch viel tun und viel Gutes tun und so. Das will ich denen gar nicht unterstellen. Aber ich glaube, dass so jemand könnte so ein Problem halt mal kurz lösen.
Klar.
Ist so auch der Scheiß. Ja.
Ja,
also wäre ich Milliardärin, ich würde dieses Problem angehen.
Ich wollte gerade sagen, dann steht das ja jetzt quasi auf deiner Philanthropieliste ganz oben, wenn wir mit Compounder quasi Billionäre geworden sind.
Billionäre, alles
Billionäre, klar. Millionäre, Trillionäre.
Zillionäre.
in dem wir einfach stinkreich sind.
Dann machen wir Deutschland Obdachlosen los. Ja.
Exakt.
Das ist sehr arrogant gesagt, aber
ich könnte mich dafür einsetzen.
Ja. Mino, your turn. Was treibt dich um?
Nun, also bei mir ist es weder besonders positiv noch besonders negativ, sondern es ist eine Sache, die ich diese Woche erst auch wieder in meinen Vorlesungen durchgesprochen habe, die mich generell immer wieder umtreibt und auch eigentlich sogar in Bezug auf unsere Firma immer wieder umtreibt, nämlich Datenschutz, Datenethik, ja, also Ethik vor allem dahinter. Das habe ich besprochen mit meinen Marketingstudis im Bachelor und im Master, weil ja gerade auch im digitalen Marketing, im Performance-Marketing, da hatten wir zwar eben ja kurz drüber gehabt, ne, Social-Media-Bereich, Search-Engine-Bereich, wird ja viel mit Daten gearbeitet, weil man ja so genau die Nutzer adressieren kann. Ja, wir wissen ja quasi fast alles über die Nutzer, wenn sie es bereitwillig zur Verfügung stellen, weshalb es uns ja dann als Marketer so gut gelingt, die Zielgruppe zu erreichen, weil man dann ja theoretisch einstellen kann, ja, ich möchte, dass das nur 16-jährige Jungs, die auch Red Bull mögen, quasi angezeigt bekommen. Ja, das kann man ja nur machen, wenn man halt diese Informationen über den Nutzer dann entsprechend weiß. Und ich nehme das immer gerne zum Anlass, um dann in der großen Runde mit meinen Studenten auch so ein bisschen darüber zu philosophieren sozusagen und zu sagen, wie seht ihr das? Ne? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht, dass man eigentlich alles über euch weiß, ja, und ihr dafür im Gegenzug quasi personalisierte Werbung bekommt? Und was ich spannend fand, war, dass einer meiner Studis, ein Spanier, der gerade sein Auslandssemester hier macht, dann auch wirklich mich anguckt und gesagt hat, das ist mir vollkommen egal. Ich finde das eigentlich richtig geil. Ich kriege meine personalisierte Werbung, die können so viel Daten von mir sammeln, wie sie wollen. Ich finde das viel, viel besser, als dass ich halt dann Fernseh schaue und kriege irgendwie, keine Ahnung, Viagra-Werbung angezeigt, die für mich jetzt relativ uninteressant ist. Ne? Und von daher lieber nutze ich sozusagen die Benefits dieser sozialen Netzwerke und anderer Plattformen, die ja for free sind, und das ist ja immer so eine Sache, die einen sowieso zum Denken anstoßen sollte. Nichts ist umsonst. Die müssen ja Geld verdienen. Die verdienen damit, dass du die Daten rausrückst. Und dann verkaufen die Daten weiter an Marketingagenturen. Ja, und das fand ich spannend, dass er dann quasi, also wirklich so frei Schnauze raus, aber wirklich so, das ist mir wirklich egal. Ja. Und finde, dass man da einen großen Schwung sieht zwischen, also das waren jetzt in meinem Bachelorstudiengang, die sind so, weiß ich nicht, 20 in dem Dreh. Also zu dieser Generation und unserer Generation und vielleicht sogar noch der Generation vor uns, wie mit Daten umgegangen wird und ob da nicht ethische Gedanken auch mit einfließen. Also wie siehst du das Ganze? Findest du das gut, dass man so viel Daten sammelt und dann damit halt auch super viel analysieren kann? Jetzt vielleicht sogar wirklich auch, weil wir das ja sagen können, getrennt persönlich und von der Firma.
Also ich stimme dir dazu, ich glaube, das ist ein Generationending. Ich glaube, dass unsere Generation einfach jetzt schon so langsam die Ersten sind, die damit aufwachsen, die das normal finden, dass Daten gesammelt werden und weitergegeben werden. Wir wollen Dinge so schnell wie möglich finden und ja auch vorgeschlagen bekommen. Mhm. Ich glaube, die Generation unserer Eltern ist da nochmal eine ganze, ganze Stange skeptischer. Mhm. Ich finde, es ist ein großes Problem, dass wir so große Unterschiede haben weltweit. Also, dass wir hier in Europa die DSGVO-Richtlinien haben, die quasi viel, viel verbietet, ja, die viel einschränkt. Auf der anderen Seite aber USA machen kann, was sie will, gefühlt. Mhm. Und dadurch natürlich ein großer Wettbewerbsvorteil für die Firmen dort entsteht.
Ja.
Ich finde es aber auf der anderen Seite gut, dass wir hier so geschützt werden als Verbraucher, dass unsere Daten quasi sicher sind. Wir in Deutschland haben sowieso ein großes Datenproblem. Das hat man jetzt an der Corona-Warn-App gesehen. Ja, wir wollen unsere Daten eigentlich ungern rausgeben eher. Das ist in anderen Ländern oder in anderen Kulturen auch ganz, ganz anders. Hm. Dazu habe ich auch eine ganz gute Geschichte. Das passt ganz gut. Das habe ich nämlich jetzt vor ein paar Tagen auch gehört und dachte, das könnte ich auch mal im Podcast erzählen. Hm. Super, dass du das jetzt ansprichst. Kennst du den Großinvestor in den Vereinigten Staaten, Peter Thiel?
Ja.
In Deutschland geboren, dann mit 1 nach Amerika gekommen, ja, mit seinen Eltern. Deutsche, spricht auch Deutsch, ist ein sehr, sehr großer VC. Der hat mit Elon Musk zusammen PayPal aufgebaut, hat es dann verkauft und wurde dann quasi Großanleger und hat in zum Beispiel Facebook investiert, Airbnb, in LinkedIn, in alles, was irgendwie wirklich dann super funktioniert hat, hat der irgendwie seine Finger mit drin und ist dadurch natürlich schwer reich geworden und ein ganz, ganz angesehener Investor. Hat aber auch seine Macken, ja, ist auch ein großer Trump-Supporter. Warum ich auf den gekommen bin. Der hat ein Startup gegründet und zu einem mittlerweile größten Tech-Unternehmen der Welt gemacht, das gar nicht so bekannt ist. Der Name ist Palantir. Sagt ihr das was? Ganz witzig vielleicht. Der Name stammt aus der Trilogie von Herr der Ringe. Und zwar, kennst du dieses Auge, das der Zauberer Saruman in der Hand hat?
Ja.
Wo der dann irgendwie diesen anderen, wie heißt der?
Diesen anderen?
Ja.
Ich hoffe, dass du hast dich gerade einfach nur verschluckt. Sauron. Das Auge Saurons.
Ja, stimmt, genau.
Ja.
Sorry, ich bin nicht so ein Nerd wie du. dieses Teil, ja, also diese Kristallkugel,
so ja, ist ein Palantir. Ja.
Davon hat er diesen Namen. Ja? Mhm. Also es sagt ja schon alles. Sein Unternehmen ist dieses Auge und sieht alles. Mhm. Die sind die einzigen oder eine der ersten und auch die besten, die quasi verschiedene Daten aus verschiedensten Datenbanken zusammenbringen und die dann auswerten. Das heißt, du hast nicht mehr eine Datenbank, wo du dann eine gewisse Datenmenge analysieren kannst und weißt, der kauft gerne Stühle ein, sondern der weiß über dich, du kaufst gerne Stühle ein, du machst dann und dann Sport, du machst das und das und dann spinnen die quasi daraus so ein Netzwerk, dass sie alles über dich wissen. Du wirst quasi komplett durchsichtig. Mhm. Und die arbeiten mit allen möglichen Institutionen zusammen, wie zum Beispiel das Pentagon, NSA, CIA, alle möglichen großen Geheimdienste, ja, und politische Institutionen arbeiten mit Palantir. Aber auch unsere Politiker saßen schon mit dem Geschäftsführer von Palantir zusammen. Irgendwie auch Cem Özdemir, da gibt es so ein Bild, Cem Özdemir oder auch Döpfner vom Axel Springer Verlag und so. Also auch die nähern sich an und wollen gern mit Palantir arbeiten. Es ist natürlich verlockend, alles über die Leute zu wissen.
Ja.
Und in den Vereinigten Staaten machen die das einfach. Weißt du? Da wird gar nicht irgendwie, anscheinend ist er jetzt, ist Peter Thiel mit Silicon Valley so ein bisschen, ja, im Clinch, auf Kriegsfuß und möchte jetzt auch irgendwie seinen Hauptsitz nach Denver deshalb verlagern, irgendwie, keine Ahnung, also da gibt es auch tatsächlich Leute, die da so ein bisschen die Stimme gegen erheben. Mhm. Aber es ist halt möglich, dass man sowas einfach mal macht.
Ja.
Und dann erst merkt, oh je, okay. Ich meine, die Vereinigten Staaten haben damit kein Problem.
Ja.
Aber also, wenn das die machen, müssen wir das ja zwangshalber auch machen, ja, damit wir da keinen Nachteil haben. Mhm. Und dann ist natürlich Ende mit meinen Rechten, sag ich mal, mit meiner Datensicherheit, ja, weil dann wissen die wissen sowieso alles von uns. Das kann mir ja keiner erzählen. Ich finde halt diese Unterschiede, die es da gibt, extrem gravierend.
Natürlich, natürlich. Also ich meine, eine Firma, dass das Ziel einer Firma ist, Umsatz zu generieren, profitabel zu sein. Das geht nur, wenn man Competitive Advantage hat, also einen Wettbewerbsvorteil hat. Und wenn man dann aber im Wettbewerb eben nachteilig dran ist, wie du sagst, ne, weil eben andere Richtlinien gelten, dann ist das schwierig. Andererseits, ich meine, ich bin bei uns für die Technologie auch zuständig, deswegen ist das ja auch so ein Bereich, der mich selbst ja auch direkt in der Firma betrifft. Andererseits finde ich oder weiß ich, dass es auch weniger Datenpunkte benötigt, um ein verständliches Profil eines Nutzers quasi zu haben. Ja, und auch dann weiterhin personalisierte Werbung etc. schalten zu können. Ja. Es muss nicht jeder kleinste Furz erfasst und analysiert werden. Man muss ja einfach mittlerweile sagen, je nachdem, wo man unterwegs ist, dass jeder einzelne Klick, jede Bewegung, jeder Aufruf einer Seite, alles wird getrackt. Ja. Alles erzeugt Daten. Alles kontribuiert zu diesem ganz großen Thema Big Data. Und dann braucht man eben auch wirklich anspruchsvolle Algorithmen, Machine Learning Algorithmen, die das Ganze analysieren und ja irgendwelche für uns verständlichen Reports auswerfen können. Die Frage ist, wie weit sollte man das halt eben zulassen oder inwieweit sollten da quasi trotzdem in irgendeiner Form Schranken gegeben werden? Ich bin ja deswegen auch ein großer Freund der sozialen Marktwirtschaft und nicht des Kapitalismus, der ja immer so bös genannt wird. Ja? Die soziale Marktwirtschaft ist ein freier Markt, der Leitplanken bekommen hat.
Ja.
Aber alles zwischen den Leitplanken ist frei und kann agieren, wie es möchte. Während halt, wie du gesagt hast, ne, in Amerika das Ganze eher so, wui, und dann gucken wir mal und danach gehen wir mal hin und löschen das Feuer, das wir gerade gelegt haben. Ne? Und das ist nicht die Art und Weise, wie ich finde, dass Business gemacht werden soll.
Und da bin ich auch sehr froh, dass du so denkst und dass du unser Head of IT bist und das genauso dann auch irgendwie ethisch vertrittst. Ich meine, nicht ohne Grund stehen unsere Server von Compounder in Deutschland.
Ja.
Unsere Daten bleiben hier, die werden nicht nach Amerika geschickt. Ja, das ist auch eine Frage von Anstand und von auch Vertrauen dem Nutzer gegenüber.
Exakt.
Ja, also wir können ja nicht sagen, wir möchten gerne sehr sensible persönliche Daten von dir und die schicken wir dann einfach mal weg.
Genau.
Und gucken, was passiert oder verkaufen die oder sonstiges. Nein, das passiert bei uns nicht.
Ja.
Und andere Firmen können sich sowas halt leisten, ja, weil die da wissen, ja, die Leute kommen sowieso und machen das dann. Aber selbst wenn wir in diesem Stadium sind, selbst wenn wir ganz viele Nutzer haben und keiner mehr um uns herumkommt, würde ich das nicht machen.
Ja, also nee, ist auch richtig so, weil also es geht um die Art der Daten. Ne, wie gesagt, es ist nicht verwerflich, wenn man analysiert, wie jemand auf der Webseite sich rumklickt. Das ist im Zuge der technischen Optimierung, genau.
Genau.
Aber die Frage ist halt jetzt, muss ich jetzt unbedingt, wie du sagst, sensible Daten wie ein Lebenslauf oder sowas, muss ich die weiterleiten? Darf ich die weiterleiten? Sollte ich die weiterleiten dürfen? Ja, also das sind so Sachen, die man sich halt einfach fragen muss. Ich meine, als kleine Anekdote zum Schluss einfach nur, es hat einen ganz großen Grund, weshalb man beispielsweise nicht mehr Daten nach Amerika liefern darf als europäisches Unternehmen. Denn jede einzelne Institution in Amerika, staatliche Institutionen, kann bei irgendeiner Form von Verdacht auf irgendwas, ob das jetzt Terrorismus ist, damit kann man immer am einfachsten argumentieren, oder sonst irgendein National Threat, ja, darf die ohne Gegenwehr in die Datenbanken der Unternehmen eingreifen und sich die Daten ziehen, um dann eben dagegen beispielsweise Telefone ausspionieren zu können etc. Das bedeutet, in dem Moment, in dem Daten von einem europäischen Nutzer auf einem amerikanischen Server liegen, können die eben genauso missbraucht werden. Weil ganz im Ernst, da wo es die Möglichkeit gibt und bestimmt die große Mehrheit ethisch an die Sache rangeht, wird man aber immer noch einen kleinen Teil an Leuten haben, die dieses Loch oder diese Erlaubnis, die das Gesetz dir gibt, einfach brutal ausnutzen. Ja, und absolut, dann halt einfach Daten ziehen und lesen, was sie eigentlich nicht dürften. Ja, und deswegen gibt es dieses Gebot.
Ja, wir hatten das ja in der letzten Folge kurz angedeutet, dass deutsche Firmen ab einem gewissen Stadium einen externen Datenschutzbeauftragten brauchen. Mhm. Und das auch nicht ohne Grund. Genau, ja. Diese Person oder diese Firma ist dann dafür zuständig, dass ihr geschützt seid, dass ihr euch auch an die Regeln haltet. Ja, also ihr werdet dann auch überwacht. Das ist aber ganz gut, so auch als Richtlinie das zu haben. Firmen wie wir mit sensiblen Daten müssen das von Anfang an haben. Haben wir auch. Ja, also wir werden überwacht, wir werden reguliert und wir haben uns auch daran zu halten. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das wird auch immer gerade hier ein großes Thema sein. Es ist halt immer die Frage von Wettbewerb. Ja? Also was machst du, wenn deine Konkurrenz dich einfach gnadenlos abhängt, weil die einfach viel mehr Informationen über ihre Nutzer haben? Ne? Ja. Und wie geht da Deutschland mit um? Wie geht die EU damit um? Wie bleiben wir als Kollektiv wettbewerbsfähig? Ne? Und wir werden sehen. Aber wichtiges Thema.
Ja, absolut.
Gut, dass du es ansprichst. Und bin gespannt, was wir da in Zukunft noch für Regeln einhalten.
Oh ja, das stimmt. Sehr schön, meine Liebe. Dann sind wir ja doch jetzt sogar schon am Ende wieder angekommen. Es war fantastisch. Ja, wie immer, absolute Freude, großartig, mit dir zu quatschen. Die Zeit verfliegt immer so schnell. Wie immer, Leute, gilt, bewertet uns gerne auf allen Plattformen, dort, wo ihr uns jetzt gerade hört. Wir freuen uns immer darüber. Kommt auch gerne auf uns zu, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, wenn ihr gerne irgendwie noch tiefergehend irgendwas erfahren wollt. Freuen wir uns sehr darüber.
Genau, und in der nächsten Folge kommt wieder eine Sonderfolge von Kreativ-Riesen raus. Wieder mit einem ganz besonderen Gast. Es wird mega spannend, super interessant und wir freuen uns sehr drauf. Seid gespannt, schaltet ein. Bis dahin.
Bis dahin, meine Leute. Macht's gut.
Ciao, Leute.